2.
Seit 4 Jahren weiß man es, Andreas Hormoki heißt der Nachfolger am Opernhaus Zürich. Die Wahl fiel auch auf den 52-jährigen Deutschen mit ungarischem Hintergrund, weil man mit Hormoki ein paar grundlegende Änderungen einleiten wollte. Nach dem Alleinherrscher Alexander Pereira kommt mit Hormoki ein Teamplayer. Nach dem Opernkönig der Künstler, nach dem Dieven- und Star-Einkäufer der Ensembleförderer. Im März haben Hormoki und sein Team das neue Programm und den neuen Kurs vorgestellt. Übermorgen Samstag beginnt nun mit der ersten Premiere die neue Saison, die Ära Hormoki. Gabriela Keggi hat den Intendanten letzte Woche in seinem Büro getroffen.
Wir sind hier im Opernhaus Zürich, das führende Haus der Schweiz, mit dem besten Orchester, mit den besten Sängerinnen und Sängern, mit den besten Werkstätten, aber auch mit den teuersten Karten, mit dem größten Defizit, mit dem konventionellsten Programm und mit der größten Baustelle vor dem Eingang. So hat sich das Haus in den letzten Jahren positioniert. Warum will man hier Chef werden, Andreas Hormoki?
Naja, die positiven Dinge, die Sie aufgezählt haben, die stimmen ja alle. Die negativen stimmen nicht so ganz. Die Baustelle ist weg. Gott sei Dank. Hoffentlich wird auch der Platz dann bald gebaut. Der schönste Platz, größte Platz der Schweiz dann. Ja, das Opernhaus hat kein Defizit, sondern das Opernhaus hatte in der vorvergangenen Spielzeit aufgrund verschiedener Umstände ein Defizit, in der letzten Spielzeit wieder nicht. Es ist natürlich das Opernhaus ist dafür, was wir auf der Bühne bieten, an Qualität, an Künstlern, relativ klein. Das heißt, diese 1100 Plätze, die sind deshalb auch relativ teuer. Und insgesamt ist einfach ein Theater auch natürlich immer mit Risiko behaftet. Das heißt, manchmal gelingt eine Produktion besonders gut und manchmal gelingt sie weniger gut oder sie gelingt gut, wird aber vom Publikum nicht so angenommen. Man muss immer kalkulieren, man macht Prognosen, man überlegt sich je nach Titel, wie viele Vorstellungen können wir davon ansetzen. Und dann hofft man, dass das Publikum das annimmt. Und wenn das mal nicht so eintrifft, wie man sich das vorgestellt hat, dann spüren wir das sofort im Gesamtbudget, weil die Kasseneinnahmen einen wesentlichen Teil unseres Budgets ausmachen.
Alexander Pereira war ein Zirkusdirektor, ein Alleinherrscher, man hat auch von König Alexander gesprochen, aber wie auch immer, er war ein Intendant mit einer Prägung, ein Geist in diesem Haus hat nach seinem Gusto geherrscht. Sie sind ein Teamplayer, ein erklärter Teamplayer. Sie sind eigentlich auch die Antithese zu Pereira. Und ich nehme mal an, diese Art von Geist widerstrebt Ihnen eher. Aber mich würde interessieren, welche Art von Geist haben Sie in Ihrer Vision jetzt mal nach innen geblickt, damit dieses Opernhaus gut funktioniert?
Ja, Theater und insbesondere das Musiktheater ist ja etwas, was nur funktioniert, wenn diese vielen verschiedenen Komponenten wirklich gut und reibungslos zusammenspielen. Die Musik, das, was auf der Bühne passiert, die Darsteller, die größeren Gruppen wie Chor, Orchester, das, was hergestellt wird an Dekorationen und so weiter. Das geht alles, passiert alles mit dem Ziel, an einem bestimmten Abend hier eine Premiere rauszubringen und in der Folge dann auch dieses Stück möglichst häufig zu spielen, damit möglichst viele Menschen das sehen. Das funktioniert nur mit einem Teamgeist. Wobei Teamgeist klingt so ein bisschen kleiner. Ensemblegeist ist eigentlich das, worum es geht. Es geht um das Miteinander und natürlich müssen die einzelnen Komponenten eine große Eigenwertigkeit haben, also fantastische Solisten, ein tolles Orchester, sehr gute Werkstätten, tolle Dirigenten, sehr gute Regisseure und so weiter. Das ist wichtig, aber für mich ist dann eigentlich das wirklich nur wirklich interessant, wenn das, was auf der Bühne dann für den Zuschauer wahrnehmbar entsteht, mehr ist als die Summe der Einzelteile. Das heißt dann, dass durch das Zusammenwirken entsteht noch ein Mehrwert und darum geht es eigentlich. Also ich habe keine Freude daran, wenn ich noch so tolle Sänger und Darsteller auf der Bühne habe, wenn das nicht miteinander ineinander greift und das dann auch abhebt wie ein Jet. Ja, dann irgendwann fängt das an zu fliegen und darum geht's.
Da kommt aber irgendwo ein Zeitfaktor mit rein. Man trifft sich nicht und hebt gleich ab, sondern man
beginnt zu arbeiten. Das ist ja, wenn man das jetzt sehr, sehr abstrakt formuliert, besteht Theater eigentlich aus einer Fülle von Verabredungen. du machst jetzt das, du machst, wenn ich das mache, machst du das. Das entsteht im szenischen Bereich durch den Regisseur. Das entsteht aber auch im Orchester. Ja, es gibt die Verabredung, wir spielen, was in den Noten steht. Und der Dirigent sagt an, wie das zu erfolgen hat. Also diese Fülle von Verabredungen, die braucht Zeit, damit tatsächlich am Abend dann etwas entsteht, was eben nicht nach einer Fülle von Verabredungen aussieht, sondern wie ein lebendiges Ganzes. Klar, das braucht Zeit.
Ich denke, in Ihrem Konzept, was das Opernhaus Zürich sein soll, gibt es Dinge, die sind verhandelbar und andere, die sind so, weil ich hier sitze und dafür stehe ich. Und was für Dinge sind das, Andreas Homoki?
Qualität, klar. Verbindlichkeit von Theater. Eine Opernaufführung ist nicht ein Konzert, sondern ist eine Theateraufführung mit einer Aussage. Und die möchte ich verstehen. Ich möchte Geschichten erzählt bekommen auf der Bühne. Und ich möchte aufgewühlt werden, ich möchte berührt werden, ich möchte unterhalten werden. Ich möchte zeigen an jedem Abend, dass das eine lebendige Kunstform ist, dass das nicht eine museale Kunstform ist, wo wir etwas reproduzieren und reflektiert, damit man sich das angucken kann wie im Museum, sondern ich möchte jeder Aufführung zeigen, dass das etwas Lebendiges ist. Ist ja so, die Oper selber ist ja nur, wenn eine Oper nicht aufgeführt wird, existiert sie ja nicht als Kunstwerk. Dann gibt es da die Noten, die Partitur. Das tönt nicht von selbst, das bedarf der Aufführung und diese Aufführung muss uns heute etwas sagen, auch wenn das Stück vielleicht 200 Jahre alt ist. Sonst, wenn das Stück uns nicht mehr in der Lage ist, uns etwas zu sagen, dann ist es langweilig, dann interessiert es einen nicht als Zuschauer.
So, jetzt reden wir zuerst über das Haus und über den Betrieb. Bei Ihrem Antritt haben Sie gesagt, weniger ist mehr. Künftig wird es nicht mehr 15 Opernneuproduktionen geben, sondern nur mehr 9. Eben, das ist das Weniger und was ist dabei das Mehr?
Ja, die Qualität natürlich. Sie können nicht 15 Stücke in der Qualität herausbringen, wie sie mir vorschwebt. Ja, der Unterschied ist, dass es eine bessere Fokussierung gibt auf das Ergebnis und damit auch das, was ich vorhin gemeint habe, mit das Ergebnis ist mehr als die Summe der Einzelteile. Wir setzen so generell 6 Wochen Probenzeit an für eine Neuinszenierung. Wenn Sie jetzt im Bereich Oper mal nehmen, 9 Opern, das mal 6 Wochen, dann das schaffen Sie gar nicht. Das heißt, wir probieren im Grunde immer, bevor noch eine Premiere raus ist, beginnt schon die 2 Wochen vorher beginnt schon die andere Produktion zu probieren. Und wenn Sie das jetzt noch weiter verdichten, dann entsteht eine Überlastung des Betriebs und auch man kommt dann nicht mehr mit. Mir ist das nicht egal, wie etwas entstanden ist und wie das hinter der Bühne aussieht, wie der Entstehungsprozess war. Freue ich mich, alle 3 Wochen eine Premiere zu haben. Ist eine Überforderung für mich.
Sieht man das auch, wie was entstanden ist am Schluss auf der Bühne?
Ja, ich finde ja. Und für mich ist vor allem wichtig die Nachhaltigkeit des ganzen Prozesses. Das heißt, ich muss, wenn ich von meinen Mitarbeitern, vom Chor, von den Solisten, vom Orchester, wenn ich jeden Abend Spitzenleistungen erwarte und eine bestimmte Qualität erwarte, dann muss ich diesen Menschen auch signalisieren, dass mir das nicht egal ist, unter welcher Belastung das entstanden ist. Und das braucht Zeit, es braucht eine Genauigkeit und die haben wir so geschaffen mit der Reduktion.
Also bei Ihrer Rechnung von vorhin mit 9 Produktionen und 6 Wochen, was schon über ein Jahr hinaus lappt, war nicht mitgerechnet die Wiederaufnahmen. Das ist ja auch etwas, ein Repertoirebetrieb muss bespielt werden. Im Prinzip haben Sie 365 Abende theoretisch pro Jahr. Sie müssen also mit Repertoirevorstellungen arbeiten. Jetzt, Angelika Kirschlager hat mal erzählt, was eine Repertoirevorstellung für Sie hieß. Sie sang den Octavian in der 365. Rosenkavaliervorstellung. Die hieß dann auch nur noch nach Otto Schenks Inszenierung. Und ich trug die Stiefel von Agnes Balzer, den Rock von Ann-Sophie von Otter, das Hemd von Brigitte Fassbender, die Perücke von Christa Ludwig. Also ein ganzes Stück Geschichte hatte ich auf meinem Leib, so als Folge einer Wiederaufnahme, Wiederaufnahme, Wiederaufnahme. Wie gedenken Sie, Ihre Wiederaufnahmen am Leben und frisch zu erhalten?
Ich weiß natürlich aus meiner Erfahrung, wenn ein Stück, ein Jahr nicht gespielt wurde und ich möchte das wieder aufnehmen, dann braucht es eine gewisse Anzahl Proben. Wenn alle Sänger gleich geblieben sind, relativ wenig. Das ist schnell, in ein paar Tagen ist das wieder da, man hat sich verständigt, man erinnert sich sehr schnell.
Ein paar Tage.
Ja, ein paar Tage schon. Und wenn jemand Neues hineinkommt, dann muss man erstmal mit dem Neuen ein paar Tage alleine probieren, dass er so seinen Faden erzählt bekommt und dann mit den anderen zusammensetzen. Und dann gibt es noch einmal eine Probe auf der Bühne. nur mit Solisten, dann eine Probe mit allem, mit Chor und dann nochmal ein oder zwei Proben mit Orchester. Dann ist das richtig und dann ist das seriös probiert. Das hat dann theoretisch, wenn die Einstudierung gut erfolgt ist, qualifiziert, hat das eine Premierenqualität. Und darum geht es. Also ich möchte schon an jedem Abend hier eine optimale Einstudierungsqualität haben. Und das ist mit diesem System gewährleistet.
Noch etwas zum Betrieb, da geht es ums Geld. Pereira war ein Meister im Geld eintreiben, er hat es sich auch gut bezahlen lassen. Es gibt Berichte, wie er sich zum Kaspar und zum Deppen, das sind seine Worte, hat machen lassen. Dafür hat er aber bekommen, was er wollte. Ich gehe nicht davon aus, dass das Ihr Stil sein wird. Wie werden Sie es angehen?
Nun, es gibt ja dank dieser Aufbauarbeit auch sehr vielfältige Verbindungen bereits zwischen dem Opernhaus und verschiedenen Unternehmen oder auch privaten Gönnern und auf diesen Kontakten konnten wir aufbauen.
Also es gibt, sind Netzwerke, die übers Opernhaus und nicht wirklich über Pereira gelaufen
sind. Ja, er hat die angestoßen, er hat das aufgebaut, aber sie gehören ja zum Opernhaus dann natürlich. Und er hat auch da Hilfestellung geleistet, also wir konnten da an bestimmten Dingen anknüpfen und von daher ist das alles nicht so ein Problem. Ich finde das auch sehr spannend, diese verschiedenen Leute kennenzulernen, auch die Bereitschaft hier in der Schweiz, das ist schon anders als in Deutschland. Die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftlich, dass man was das Gefühl hat, jemand Vermögendes sagt, ich möchte gern was damit tun, mit meinem Geld, ich möchte damit etwas Sinnvolles machen. Und wenn das die Oper ist, dann ist das schön. Aber das ist, also ich musste mich noch nicht zum Deppen machen. Ich weiß auch nicht, ob Alexander sich da wirklich zum Deppen gemacht hat oder ob er da ein bisschen kokettiert. Das ist ja auch sein gutes Recht. Er hat ja einen speziellen Charme und sie hat da natürlich viel bewegt, viel aufgebaut, wo ich anknüpfen kann. Das ist schön.
Dass es Menschen gibt hier, die sagen, ich möchte mit meinem Geld was Gutes bewirken bei Ihnen, scheint sie irgendwie zu überraschen oder zu berühren, oder?
Ja, ich finde das schön. Das ist, gibt eine größere, überhaupt hier in der Schweiz, finde ich, eine größere Eigenverantwortlichkeit, eine größere Zuständigkeit. Das liegt an dieser, ich glaube, an dieser umgekehrten Struktur, dass hier im Kleinen, die kleinste Einheit, das Wichtigste ist die Gemeinde, dort, wo ich den kenne. Ja, ich weiß, die Müllabfuhr kommt so und deswegen mache ich das so, ich verstehe das. Je größer die Strukturen sind, desto anonymer werden die Dinge und desto weniger Eigenverantwortung ist da. Das ist hier eine Tradition, die ist anders. Und mir gefällt das sehr, ich finde das sympathisch, auch im Kleinen, im Privaten, in meinem eigenen Umkreis, wo ich wohne.
Ein paar Zahlen habe ich da noch aufgeschrieben. Ich glaube, für einen Intendanten ist das nicht gerade das A und das O, aber doch etwas, was Sie auf Schritt und Tritt begleitet. Sie können frei dazu fantasieren. 135 Millionen, was heißt das für Sie?
Das ist eine Menge Geld und das ist der Gesamtetat, glaube ich, des Opernhauses Zürich. Also Zuschuss und Eigenfinanzierung.
Genau, und das Verhältnis von Zuschuss und Eigenfinanzierung ist 80?
80 Millionen Zuschuss und 55 Millionen. Ist ein sehr hoher Eigenfinanzierungsanteil. Opernhaus Zürich wird immer hochgehalten.
Okay. In Berlin, wo Sie herkommen, war er bei unter 20%?
Ja, unter 20% an der Komischen Oper. Gibt auch viel weniger Geld aus. Viel weniger.
In Berlin?
Ja, der Gesamtetat von der Komischen Oper ist um die 36 Millionen Euro. Sehr viel stärker auf ein Ensemble gesetzt. Weniger Stars, also weniger Neuproduktionen. Die Komische Oper ist im Bereich Open nicht so ein Global Player wie das Opernhaus Zürich.
Noch eine Zahl, Sie haben sie schon angesprochen. 5 Millionen, klären Sie das jetzt.
Wenn ich 5 Millionen höre, denke ich eigentlich an unsere sehr erfolgreiche Kapitalerhöhung. Wir haben in der vergangenen Spielzeit, habe ich auch noch mitgewirkt, wir haben neue Aktionäre geworben, wir haben neue Aktien aufgelegt und haben unsere selbstgesteckten Ziele übertroffen und knapp 5 Millionen Schweizer Franken eingenommen über diese Aktien, die wir ausgegeben haben. Das Opernhaus ist ja eine Aktiengesellschaft und das ist sehr wichtig, weil wir damit unser neues Probengebäude finanzieren.
Und minus 5 Millionen?
Minus 5 Millionen war das Ergebnis der vorvergangenen Spielzeit.
2010, ja.
Noch unter Alexander Pereira.
Also das Defizit.
Ja, da gab es eine Mindereinnahme an der Kasse. Die minus 5 Millionen betragen. Das Opernhaus hat für solche Fälle Rücklagen und so.
Aber
die
sind dann, gestopft.
Sind dann ein bisschen geschrumpft, die Rücklagen. Klar, waren nicht so gut.
77,9%.
Auslastung der vergangenen Spielzeit wahrscheinlich. Ja, fehlt noch ein kleiner Zehntel, dann haben wir 80.
80 wäre gut.
Sind wir dran. Ja, mehr wäre gut. Alles, was mehr ist, ist gut. Das ist natürlich nicht so einfach. die Stadt Zürich und das Umland ist nicht so bevölkerungsreich, dass man so viele Vorstellungen, die man ja auch machen möchte, um die Einnahmen zu haben. Das heißt, ich habe ein relativ kleines Haus mit 1100 Plätzen. Zum Vergleich, die Bayerische Staatsoper, ich glaube 2400, 2800, Metropolitan Opera 4000. Da kommt mehr Geld in die Kasse. Und hier müssen wir viel spielen. Und da müssen aber die Leute auch reingehen. Ja, das heißt, das Programm muss interessant bleiben, abwechslungsreich bleiben. Das ist auch der Grund für die vielen Neuproduktionen. Und das zeigt, wie labil das dann ist. Wenn mal was nicht so gut läuft, wie man es prognostiziert hat, dann spürt man das, dann fehlt das.
Letzte Zahl, 320 Franken.
320 Franken ist die teuerste Preiskategorie in der teuersten Preisgruppe. Das heißt, das sind gar nicht so viele Vorstellungen, wo das gilt. Das sind die Premieren. Und einige besonders exponierte Vorstellungen, beispielsweise Silvester oder die Vorstellungen von Edita Gruberowa, sonst eigentlich nicht. Das ist.
Dann sagen Sie mir noch den billigsten Platz.
Den billigsten Platz in der Oper, ich glaube 35 Franken.
Und den kriegt man auch?
Den kriegt man. Und natürlich gibt es dann darüber hinaus noch Volksvorstellungen, also Vorstellungen, die grundsätzlich billiger angeboten werden, weil wir dafür einen Sponsor haben, der uns die Vorstellung abkauft und dann praktisch die Karten verbilligt abgibt.
So, genug vom Geld, genug vom Betrieb, jetzt zur Kunst. Ich wurde kürzlich von einem jungen Kollegen von DRS3, das ist der öffentlich-rechtliche Jugend- und Popsender, wurde ich gefragt, warum stirbt die klassische Musik nicht aus? Angenommen, Andreas Homoki, er würde Sie fragen, warum stirbt die Oper nicht aus? Was hätten Sie ihm geantwortet?
Ja, die Oper stirbt, glaube ich, deswegen nicht aus, weil sie eine der letzten Orte ist, wo in unserer ansonsten sehr technisierten und medialen Welt etwas live passiert, dass man geht hinein und dort erlebt man eine Aufführung, die sich zusammensetzt aus der Arbeit vieler, vieler Menschen und das ist was Besonderes. Das ist sozusagen Handarbeit durch und durch. Und das hat dann, wenn das alles gut zusammenwirkt, eine ungeheure Kraft und Faszination. Viel mehr als dann Kino oder so, weil man als Publikum natürlich auch partizipiert und das auch gemeinsam erlebt mit diesen Menschen auf der Bühne und das auch eine Wechselwirkung hat. Im Kino habe ich ja die Wechselwirkung nicht.
Aber im Zirkus?
Im Zirkus, klar, im Zirkus auch. Aber im Zirkus geht es um andere Dinge. Da werden keine Geschichten erzählt, sondern da werden Fertigkeiten vorgeführt, die sind auch faszinierend. Oper hat natürlich auch was Zirzensisches, manchmal geht es da auch um Fertigkeiten und um Virtuosität. Aber das sollte nicht das Einzige sein, sondern es muss auch eine Geschichte erzählt werden, es muss emotional sein, man muss etwas erleben und man muss anders aus dem Theater herauskommen, als man reingegangen ist.
Kennen Sie das? Man sitzt in der Oper und freut sich und richtet den Fokus wirklich auf das, was jetzt geschieht, die Aufmerksamkeit, die Ohren. Dann irgendwie wird es langsam anstrengend und plötzlich ist man in Gedanken halt dann bei der morgigen Sitzung oder beim Wäschezettel, was weiß ich. Was ist da falsch gelaufen?
Ja, dann ist es, interessiert einen das nicht, was auf der Bühne passiert.
Aber liegt es an mir oder liegt es an denen da vorne?
Ah, sowas kann auch schon mal an einem selber liegen. So, aber ich als Theatermacher würde natürlich das erstmal immer auf uns beziehen und denken, da haben wir was falsch gemacht. Das ist unser Fehler.
Und wann ist Oper spannend?
Ja, wenn es gut erzählt wird, wenn es toll musiziert ist, wenn es gut ist.
Toll erzählt ist was?
Toll erzählt ist, wenn ich verstehe, was passiert. Oper ist ja so eine Kunstform, die funktioniert auch, wenn einfach irgendwelche Leute so ein bisschen in einem Kostüm, in einem Bühnenbild stehen und sich gegenseitig ansingen oder so. Der Vorhang geht auf, ich sehe etwas. Das ist dann schon mal Theater, kein besonders gutes Theater. Und das kann dann schon langweilig sein. Das muss schon klar sein, was da passiert. Ich möchte verstehen die Beweggründe der Figuren. Ich möchte mich nicht darauf verlassen, auf die Vorkenntnis des Publikums über den Hintergrund eines Werkes oder was auch immer, sondern ich möchte das neu erzählt bekommen. Ich möchte lebendige Figuren sehen, glaubwürdige Figuren, die sich so verhalten, ich sage, ja klar, verstehe ich, kann ich mich mit identifizieren. Und das ist ja natürlich in der Oper nicht immer leicht, weil es überdehnte Zeitabläufe gibt. Ja, eine Arie ist immer ein emotionaler Moment, wo eigentlich die erzählte Handlung stillsteht. Und das muss man auf der Bühne als Regisseur aufnehmen und muss das so übersetzen in einen Theatervorgang, dass das logisch und schlüssig erscheint. Und nicht, dass man denkt, ach, die Oper ist ja so blöd und guck mal, jetzt singt er schon wieder und wann ist er endlich fertig? Das ist nicht gut.
Eines Ihrer künstlerischen Credo, haben Sie gesagt, wer bei mir nur singen will, ist am falschen Ort.
Ja, es ist genau das. Es geht um Theater. Oper ist Theater mit singenden Menschen und die singen nicht nur, sondern die müssen auch eine Figur verkörpern. Und nochmal, wenn das nicht gegeben ist, ist das zu teuer.
Ja, jetzt also noch zum Programm. Schnellstens, das neue Saisonprogramm haben Sie bereits Anfangs März verkündet. Bis anhin sind die Theater Ende April, Anfangs Mai mit ihren Saisonprogrammen gekommen. Anfangs März hier, ich habe mir überlegt, war das die Idee, wir haben schon so lange gewartet, jetzt wollen wir raus damit? Oder war es die Idee, wir sind sowieso die Nummer eins?
Na, wir waren schon stolz auf unsere Planung und auch, dass wir, ja, die stand ja schon fest und ich wollte eigentlich, es wäre komisch gewesen, wenn man jetzt noch wirklich lange wartet, nachdem klar ist, ich bin eigentlich seit 4 Jahren schon nominiert, dann muss man auch mal was auf den Tisch legen. Bei Alexander Pereira war es ja immer relativ spät und auch das war natürlich ein Punkt, wo man sagen könnte, ah, das wird jetzt zum Beispiel anders, ich plane längerfristiger und kann deshalb früher meine Planung auch verkündigen, was ja dem Verkauf auch hilft, ja.
Wir waren alle gespannt, wie Sie die Saison, Ihre erste Saison eröffnen werden, welches Zeichen das Sie setzen werden. Ihr Nachfolger in Berlin zum Beispiel, der Berikowski, hat mit einer Monteverdi-Trilogie, die ziemlich bunt gewesen sein muss, eröffnet. Ihr Vorgänger hat mit Lohengrin ganz klassisch eröffnet seinerzeit und Sie haben jetzt Jenufa von Leos Janácek gewählt, eine heftige Geschichte von einer Frau, die das Kind, das uneheliche Kind ihrer Tochter umbringt, damit die dann doch nochmal zu einem Ehemann kommt. Was ist das für ein Signal?
Na, erstmal ist das, glaube ich, nur durchaus im Rahmen des Üblichen als Opernhandlung, also dass Menschen umgebracht werden und Kinder vielleicht weniger, aber dass das oft gewalttätig wird, das ist ja durchaus eine Oper üblich. Nein, wir haben geschaut, okay, was ist denn länger nicht gelaufen oder wo kann man einen Punkt setzen, wo man sagt, ah, das ist jetzt etwas, das gab es länger nicht und das müsste man jetzt mal wieder machen. So macht man eigentlich einen Spielplan generell. Es ist natürlich ein Stück, was gutes Theater ermöglicht oder das ist nicht ein Stück, wo man die Augen zumacht und der Musik zuhört, sondern das ist ein Stück, was ohne die Szene überhaupt nicht denkbar ist. Und das war mir natürlich wichtig, weil zu sagen, Oper ist Theater. Oper hat mit dem wirklichen Leben zu tun. So ist diese Oper auch nicht kein mythischer Stoff, sondern ist wirklich die Abbildung einer ganz klar real konzipierten Situation. Und darüber hinaus mag ich es gerne. Und es ist eine fabelhafte Plattform, nicht nur für große Sängerpersönlichkeiten, sondern eben auch für kleinere Partien. Also man präsentiert sich auch als Ensemble und das ist jetzt aber nicht der Auftakt eines Janácek-Zyklus oder so. Ich denke eh nicht in solchen zyklischen, thematischen Zusammenhängen, sondern für mich ist wichtig, dass die Stücke, die wir machen, dass die einfach gutes Theater ermöglichen. Damit steht und fällt das.
Gibt es Stücke, die Sie nicht machen würden, weil Sie keine gute Geschichte haben?
Ja, nicht machen würde. Es gibt ja subjektiv, was ist eine gute Geschichte? Also wenn ich das Gefühl habe, die Geschichte interessiert mich nicht von einem Stück, dann muss ich das nicht machen. Aber ich kann man dann sagen, Mensch, das ist aber schon ein wichtiges Stück musikgeschichtlich und es bietet tolle Partien. Und deswegen spielt man das trotzdem. Also ich mache nicht den Spielplan für mich, sondern ich mache den Spielplan natürlich für die Stadt, auch anknüpfend an dem, was bisher gelaufen ist. Also die Opern aus Zürich natürlich eine große Tradition im italienischen Repertoire, zum Beispiel französisch. Das ist klar, das muss man alles bedienen. Der Spielplan sollte breitmöglichst gefächert sein. Barockes Repertoire ist hier sehr wichtig, ist hier mit wiederentdeckt worden, als einer der ganz wichtigen Orte. Wir haben dieses fantastische Barockorchester, La Scintilla.
Das klingt jetzt fast ein bisschen stolz.
Ja, ich bin sehr stolz, ich finde das grandios und das muss man zeigen. Man muss zum einen zeigen nach außen, was man kann, die Leistungsbandbreite zeigen und auch nach innen. Man muss ein solches Ensemble, ein solcher Apparat braucht Pflege. Man muss es immer in unterschiedlichen Aspekten belasten und ausnutzen, damit es seine Qualität bewahrt.
Was mir aufgefallen ist, in Ihren neuen Neuproduktionen gibt es letztendlich kein lustiges Stück, aber viele Tote.
Tatsächlich. Das müssen wir ändern. Ja, ich weiß gar nicht. Also ja, tatsächlich haben wir keine... Nee.
Also die Kinderoper,
ja,
hoffe ich doch.
Ja, die ist sehr lustig. Aber das ist jetzt keine Absicht. Ich mag auch lustige Stücke. Ich finde, Oper darf auch lustig sein. Aber dann auch richtig lustig. Also nicht so dieses zuzwinkernde, wissende Schmunzeln des Opernkenners, sondern soll dann auch schon wirklich komisch sein. Slapstick ist auch nicht verboten. Ist jetzt tatsächlich nicht so, aber das... wird auch anders.
Okay, also Opernleben ist nicht nur hart und schwierig und dramatisch.
Nee, aber hart und dramatisch ist natürlich schon gut.
Jetzt wollen wir doch etwas von Ihnen erfahren, Andreas Homoki, zum Schluss. Und anstatt, dass ich Ihnen irgendwelche Fragen stelle, habe ich gedacht, ich ziehe mal Max Frisch zu Hilfe. Der hat ja einen Meister im Fragenstellen und einen Meister auch im Formulieren von Fragebogen. Und ich habe jetzt davon seinen 15 Fragebogen, die er zu verschiedenen Themen zusammengestellt hat, halt so ein paar rausgepickt. Halten Sie sich, Andreas Homoki, für einen guten Freund?
Ja, halte ich.
Wie viele Freunde haben Sie zurzeit?
Ja, zurzeit habe ich viele Freunde. So, und ja, mir geht es ja auch gut. Ich bin ein erfolgreicher Theaterleiter und da hat man einfach viele Freunde. Mal gucken, wie viele Freunde ich habe, wenn es mir mal schlechter geht.
Sind Sie sich selbst ein guter Freund?
Ja, keine Ahnung. Doch, glaube schon.
Lieben Sie jemanden?
Ja.
Und woraus schließen Sie das?
Ja, das ist eine gute Frage. Das schließe ich daraus, dass ich wieder geliebt werde.
Was empfinden Sie als Eigentum? Was Sie gekauft haben, was Sie geerbt haben oder was Sie erarbeitet haben?
Erarbeitet, ist ja klar.
Wie stellen Sie sich Armut vor?
Armut ist, wenn ich keine Freiheit habe, das zu tun, was ich gerne möchte. Ich glaube, darum geht es. Es geht immer um die Freiheit auszuwählen. Und das kann materiell sein, weil ich mir etwas nicht leisten kann, was ich gerne hätte. Oder es kann aber auch einfach von den Möglichkeiten her, die man hat aus anderen Gründen. Das ist Armut.
Wie viele Arbeitskräfte gehören Ihnen?
Niemand. Ich selbst.
Möchten Sie sich selber als Chef haben?
Ich glaube, das wäre erträglich.
Wie unterscheiden Sie Witz und Humor?
Witz und Humor? Eigentlich nicht. Nö.
Haben Sie Humor, wenn Sie allein sind?
Weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Ich glaube, Humor ist etwas, was zwischen Leuten ist.
Also über sich selber lachen?
Nee, nicht so.
Jetzt kommt eine komplizierte Frage, die muss ich ablesen. Wenn Sie von einem Menschen sagen, er habe Humor, meinen Sie damit, dass er Sie zum Lachen bringt oder dass Sie ihn zum Lachen bringen?
Na, dass er mich zum Lachen bringt, natürlich.
Gibt es einen klassenlosen Humor?
Was, wie? Also klassenlosen Humor heißt, der Bauarbeiter und der CEO lachen.
Über das
ja,
selbe.
Klar, sicher. Natürlich.
Und was ertragen Sie nur mit Humor?
Schlechtes Wetter.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.